So, dann welcome zur dritten Edition dieser Veranstaltung. Auch die Damen und Herren daheim, die sich das irgendwann mal anhören. Gibt's was Organisatorisches? Nö, von meiner Seite aus auch nicht. Das heißt, wir könnten eigentlich gleich weitermachen. Womit weitermachen? Naja, mit dem netten Mix aus mehr Details zu Datenbanken und ein paar mehr Aufgaben zu Datenbanken. Die aufliegende projizierte, wie auch immer, Aufgabe haben Sie vielleicht schon durchgelesen. Wir sollen ein Zugauskunftssystem modellieren. Angesichts der momentanen Entwicklung vielleicht etwas, was wir weniger gern machen. Also mir geht's so ein bisschen auf denselben, ja. Weil ich nämlich meinen schönen Parkplatz in München-Schwabing aufgeben musste, um heute mit dem Auto herzufahren. Warum? Ja, Sie wissen es alle, ja. Und wer mal ein bisschen in Schwabing rumgefahren ist, der weiß, so einen Parkplatz gibt man eigentlich nie wieder auf, wenn man ihn mal hatte. Ja, das ist wirklich ganz schlimm für mich. So, trotzdem wollen wir so gnädig sein und das Zugauskunftssystem modellieren. Gut, was sollen wir tun? Aus dem System sollen die Start- und Zielbahnhöfe ersichtlich sein für den jeweiligen Zug und die durch den Zug verbundenen Bahnhöfe, einschließlich Ankunfts- und Abfahrtszeiten. Ja? Was wir auch noch tun sollen, ist die Funktionalitäten angeben. Naja, können wir ja. Gut, so ein Zug, das ist klar, jeder, der mal so ein ICE-Heftchen in der Hand hatte, der fängt irgendwo beim Start an und dann hat er halt jede Menge Bahnhöfe dazwischen und er fängt irgendwo beim Ziel, er hört irgendwo beim Zielbahnhof auf. Ja, können wir das S auch hier reinschreiben. Ja. Und wir wollen, das ist also ein Zug. Ja. Und jetzt müssen wir natürlich diese ganzen Sachen modellieren. Also Start und Ziel brauchen wir und wir müssen jeweils die damit verbundenen Bahnhöfe kenntlich machen und unterwegs auch die Anfahrts- bzw. die Ankunfts- und Abfahrtszeiten. So, gut. Also was gibt's denn in dieser ganzen Geschichte? Jetzt kann man natürlich sagen, wir haben zum Beispiel verschiedene Zugtypen. Ja, offensichtlich gibt's auch ICE und Eurocities und so weiter. Und lassen Sie uns mal ein bisschen freier sein und auch noch die Städte mitmodellieren. Ja? Das heißt also, es gibt offensichtlich Züge, es gibt Bahnhöfe und es gibt Städte. Ja, so. Und das machen wir auch einfach mal. Ja, also es gibt Züge, es gibt Städte und es gibt Bahnhöfe. Jetzt, gut, was wir uns überlegen müssen ist, was haben diese Entities, die wir ja mit diesen Kästchen markieren, was haben die denn alle für Attribute? Naja, Bahnhöfe haben irgendeinen Namen. Und vielleicht nehmen wir noch die Zahl der Gleise dazu. Züge haben eine Zugnummer und eine Länge und Städte haben einen Namen und ein Bundesland, in dem sie liegen. So, jetzt müssen wir uns natürlich noch überlegen, was sind mögliche Schlüssel? Das ist ja ganz wichtig, denn die Schlüssel sind Mengen von Attributen, können auch einelementige Mengen sein, die diese Entitäten eindeutig identifizieren. So. Und bei Bahnhöfen nehmen wir mal an, das sei der Name, ja. Bei Zügen die Zugnummer und bei Städten Name und Bundesland, ja. Typischer Fall, Neustadt zum Beispiel gibt es ungefähr 15 verschiedene in Deutschland, also reicht uns der Name nicht aus. Jetzt können Sie natürlich sagen, reicht uns der Name des Bahnhofs aus, ja. Gut. Ostbahnhof und Nordbahnhof wird es wahrscheinlich auch ziemlich viele geben. Also könnten wir eigentlich versucht sein, den Bahnhof als schwache Entity zu modellieren. Ja, das wäre also jetzt eine Variante, die durchaus Sinn macht. Was wir dann tun müssten, wäre den Bahnhof mit so einem Doppelkreuz, so einem Doppelkästchen hier modellieren und das eben als schwache Entity. Wir werden sehen, wir haben dann noch die Relation liegt in, ja, und das würden wir zum Beispiel mit Städten so verknüpfen, indem wir sagen, wow, coole Arztschrift. Städte, na, es wird nicht besser, ist auch egal. Gut, also ist klar, ja, einen Bahnhof gibt es nur, wenn er in der Stadt liegt. Das ist allerdings eine Modellierungsfreiheit, die Sie machen können. Es gibt natürlich auch Städte in Deutschland, die liegen nicht in der Stadt. Die liegen irgendwo in der Pampa oder auf dem Dorf. Ja? Also kommt drauf an, was man da möchte. Also das ist denkbar, aber wir wollen uns jetzt hier mal der Philosophie anschließen. Bahnhöfe können auch in der Pampa liegen. Ja? Gut. So, also liegt in, habe ich ja schon mal vorweggenommen, das ist klar. Ja? Und jetzt müssen wir uns überlegen, was gibt es da für Funktionalitäten? Vorschläge? Ach, es ist zu früh am Morgen für Vorschläge, ich sehe es schon ein. Gut, also ich würde das Ganze als 1 zu n modellieren. Ja? Und wir haben ja die Lesart schon gehabt. Das heißt, ein Bahnhof liegt in einer Stadt, aber eine Stadt hat mehrere Bahnhöfe, die drin liegen. Also schreiben wir hier ein N hin und hier eine 1. Ja? So, in diesem Stil. Andersrum wäre es eben falsch. So, jetzt sind wir ja noch angehalten zu sagen, gut, so ein Zug, der hat Start und Ziel, ist auch okay. Ja? Das heißt, wir haben so eine Beziehung auch noch, eine Start-Ziel-Beziehung. So. Jetzt können wir uns natürlich auch hier überlegen, was schreiben wir da ran. Ja? Also offensichtlich ist es doch so, dass ein Zug in genau einem Bahnhof startet. Alles andere wäre physikalisch interessant. Ein Bahnhof kann aber der Start von mehreren Zügen sein. Das gilt fürs Ziel auch. Dann haben wir die Funktionalitäten in dieser Weise schon notiert. Ja? So. Jetzt wird's noch mal ein bisschen lustig, weil wir haben ja noch die Burschis hier dazwischen. Sowas. Gut. Was ist das jetzt? Offensichtlich ist es so, dass ein Zug irgendwo zwischendrin, zum Beispiel der ICE von München nach Hamburg, ja, nehmen wir mal an, der verbindet Ulm und Augsburg. Ja. Also haben wir doch eine mehrwertige Beziehung, eine ternäre Beziehung. Das heißt, es sind zwei Bahnhöfe beteiligt und es ist ein Zug beteiligt. Ja. Also es würde jetzt nicht ausreichen, wenn wir einfach nur hier eine Kante vom Bahnhof wegmachen und das als binäre Beziehung haben. Nein, es sind ja zwei verschiedene Bahnhöfe beteiligt. Und Sie erinnern sich, bei den Vorlesungen in unserem Unischema gab es sowas auch, solche rückbezüglichen Beziehungen, denn eine Vorlesung setzt die andere voraus. Das heißt, die Relation war voraussetzen und die ging von Vorlesung zu Vorlesung. Ja? Die könnte auch von Vorlesung zu Vorlesung zu Vorlesung gehen. Also wäre auch denkbar. Ja, ternäre Beziehungen, die reflexiv ausschließlich auf eine Entity verweisen. Hier ist es so, dass das Ganze so rum aussieht. Ja, das heißt, ich habe schon gut auch die Funktionalitäten schon vorweggenommen. Das heißt, verbindet einen Bahnhof mit dem nächsten, und zwar immer nur ein Zug, der den Bahnhof verbindet. Das heißt, Stuttgart und Ulm werden von sehr vielen Zügen verbunden. Ja? Dementsprechend müssen wir nochmal die Funktionalitäten anschauen. Also, wenn wir diese Verbindet-Geschichte haben, ist es natürlich so, dass ein Bahnhof mit einem anderen Bahnhof verbunden wird, aber über sehr viele Züge. Ein Zug verbindet aber genau einen Bahnhof mit einem anderen. Ja? Das heißt, Sie müssen, wenn Sie das so lesen wollen, bei den ternären Beziehungen, immer alle drei gleichzeitig vorlesen. Wir haben ja das letzte Mal, haben wir uns ja nochmal über Seminararbeiten, Studenten und diesen Krempel unterhalten. Und da war ja die Frage von dem Herrn, der normalerweise immer hier sitzt. Ja? Servus. Vielleicht hört er daheim irgendwann mal zu. Wie es denn sein kann, wenn doch Studenten mit Professoren darüber verbunden sind, wo ich ihm gesagt habe, nein, nein, bei einer ternären Beziehung müssen Sie immer alle Beteiligten, Sie müssen immer alle Beteiligten mit vorlesen. Das heißt, ein Zug verbindet ein Bahnhof mit einem anderen. Ein von Bahnhof wird über mehrere Züge möglicherweise zu einem Nachbahnhof verbunden und so weiter. Diese Geschichten hier, das haben wir ja Rollen genannt. Das heißt, es sind einfach textuelle Annotationen, die wir an die jeweilige Kante ranschreiben können, aber nicht unbedingt ranschreiben müssen. Und dann hieß es ja auch noch in der Aufgabe, diese Segmente hier sollen insbesondere auch mit ihren Ankunfts- und Abfahrtszeiten verbunden sein. Jetzt können Sie sich sagen, zwei Fragen. Ich stelle jetzt einfach mal die Fragen an mich selbst. Ja. Erste Frage, warum kleben diese Attribute hier unten? Müsste ich die nicht eigentlich hier von der Kante wegzeichnen? Und da ist einfach die pragmatische Antwort, Sie können die von jeder Kante wegzeichnen, die Sie wollen. Ja, es ist gerade egal. Aber wer es schöner mag oder irgendwie für wen das ästhetischer für wen es ästhetisch befriedigender ist, der malt sie von dieser Kante ab. Ja. Die zweite Frage, die man sich stellen kann, vielleicht mehr inhaltlich, wäre doch, was ist denn jetzt mit dem Start- und dem Zielbahnhof? Da gibt es doch auch eine Abfahrtszeit, ja, und eine Ankunftszeit, da wo er losfährt und da wo er dann final ankommt. Ja. Aber da sehe ich eigentlich auch kein Problem. Ja. Wir müssen jedenfalls die Abfahrt nicht extra nochmal hier an Start rankleben. Warum? Naja, weil dieses Segment hier beispielsweise ist ja selbstverständlich auch hier in Verbindet drin. Ja? Das heißt, München-Augsburg ist bei dem ICE München-Hamburg selbstverständlich auch in dieser Relation drin. Zusätzlich ist München für einen bestimmten ICE mit einer bestimmten Zugnummer auch noch der Start. Ja? Das ist zusätzlich. Aber wir müssen hier jetzt nicht noch Abfahrt dran kleben, weil das haben wir hier ja automatisch, oder wir können es auf jeden Fall hier berücksichtigen und werden es hier berücksichtigen. Ja, das Startsegment genauso wie das Zielsegment natürlich auch ganz normale Zugsegmente sind. Ja? Also das wäre zum Beispiel so eine Aufgabe. Und es wäre eine mögliche Klausuraufgabe in der Weise, dass was modelliert werden soll. Ja? Das heißt, man muss solche Modellierungsentscheidungen treffen und man muss sich die Funktionalitäten überlegen. Ja? Die entsprechenden Min-Max-Angaben können wir uns auch später noch überlegen und dann schauen wir auch gleich, wie wir das relational modellieren. Ja? Bitte sehr. Also die Frage war, könnten Start und Ziel nicht auch Attribute von Züge sein? Damit, wir werden sehen, dass das wahrscheinlich geht, ja. Aber das geht erst nach einer Operation, die wir Verfeinerung nennen wollen. Und Attribute würde ich es nicht nennen, weil da müssen wir dann unterscheiden zwischen Attributen und Fremdschlüsseln. Aber da kommen wir noch drauf, ja. Also prinzipiell ist es ein guter Gedanke, ja. Aber wir haben ja tatsächlich einen Bahnhof. Und der hat ja wiederum Eigenschaften, ja. Wir werden sehen, das kann man durchaus machen, da müssen wir aber eben mit Verfeinerungen und Fremdschlüsseln arbeiten. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Gedanke, den wir aufgreifen werden. Ja? Gut, so. Gut, jetzt, was wir uns jetzt nochmal anschauen, ist, gut, wir haben diese Entity-Relationship-Diagramme, die sind ja jetzt nicht schwer, mal unter uns. Ja? Jetzt ist natürlich immer noch so, dass wir gesagt haben, eigentlich wollen wir ja auf eine Datenbank raus. Ja? Und wir müssen schauen, wie wir diese Entity-Relationship-Diagramme in Tabellenstrukturen nachher niederschlagen lassen, die dann die Relationen darstellen von der relationalen Datenbank. Also wir sind irgendwo hier, wir haben also unser ER-Schema gemacht, haben wir alles modelliert, jetzt kommt sozusagen der Implementierungsentwurf. Das heißt, wir müssen dieses Entity-Relationship-Diagramm irgendwie in Tabellenform bringen. Und das ist zunächst mal relativ einfach. Es gibt dann noch was, das hat Herr Schlichter Ihnen auch erklärt, Normalformen. Das heißt, es gibt Teile der Normalformen, wo Sie vielleicht schon beim Entwurf Fehler gemacht haben, wenn Sie die dann korrigieren oder einführen wollen. Andere kann man danach auch noch einführen. Das heißt, der Schritt hier vom ER-Schema zum Implementierungs- oder zur logischen Datenbankstruktur über den Implementierungsentwurf ist also durchaus nicht trivial, aber auch sehr einfach eigentlich. Ja? Gut. Also wiederholen wir nochmal, was wir über Relationen gesagt haben. Offensichtlich schauen wir mal erstmal Entities an. Ja? Und hier ein Wort noch zur Bezeichnung. Diese Dinger hier, ja, das wollen wir für den Anfang mal jetzt Beziehungen nennen. Ja? Das heißt, das werden wir sehen, sind auch Relationen und das hat mit Ihrer Frage zu tun, aber für den Moment mal wollen wir uns mal auf Entities beschränken. Ja? Und wenn wir uns auf Entities beschränken, dann wissen wir, eine Entity, die hat zum Beispiel n Attribute und diese Attribute sind aus bestimmten Wertemengen. Ja? Also ein Name zum Beispiel wäre aus der Wertemenge der Strings von einer Länge von höchstens 30 Characters. Ja? Also alles, was Sie aus Buchstaben und Zahlen zum Beispiel zusammenbauen können und was höchstens 30 lang ist, das wäre jetzt die Domäne D1 des Bahnhofsnamens zum Beispiel. Ja? Diese Domänen, was Sie da jetzt nehmen, da sind Sie durchaus grundsätzlich modellierungsfrei. Ja? Das heißt, wir haben ja schon mal drüber resoniert, ob eine Telefonnummer eine Zahl ist. Ja? In gewisser Weise natürlich, denn sie besteht aus wiederum Zahlziffern. Aber sie ist insofern keine Zahl, als dass gewisse Operationen auf Telefonnummern wie Telefonnummern addieren oder dividieren halt keinen Sinn macht. Ja? Also eigentlich ist eine Telefonnummer konzeptuell eher eine Zeichenkette. Ja? Das kann man aber modellieren, wie man möchte. Man kann auch Zeichenketten, das ist durchaus keine vorgefasste, von Gott gegebene Menge. Ja? Denn wenn Sie auf 30 beschränken, könnten Sie auch auf 50 beschränken. Sie könnten theoretisch auch alle Zeichenketten eines bestimmten Alphabets meinen, ja? Da haben Sie dann natürlich eine unendlich große Menge. Denn aus dem Alphabet A bis Z zum Beispiel können Sie natürlich unendlich viele Zeichenketten bauen mit riesigen Längen, wenn Sie das wollen. Ja? Das sind also alles solche möglichen Mengen. Also Zeichenketten, Zahlen, Daten. Ja? Und das sind die sogenannten Domänen, die Wertebereiche der Attribute. Und eine Relation, haben wir gesagt, können wir machen, indem wir sie als Teilmenge des kartesischen Produkts über den Domänen auszeichnen. Ja? Also insbesondere ist jede Entity auch eine Relation über ihren Attributen. Ja? Und dabei ist zum Beispiel Zug, was wir vorhin modelliert hatten. Zug hatte Zugnummer und, was weiß ich, Zahl der Waggons und Zahl der Speisewagen, was wir auch immer wollen. Und das heißt, Zug ist einfach der Name der Relation und das ist eine Teilmenge des kartesischen Produkts, der Wertemengen der Attribute. Ja? Anderes Beispiel wäre zum Beispiel Telefonbuch, ist als Entität eine Teilmenge von Zeichenkette, Kreuz, Zeichenkette, Kreuz, Integer. Oder Zeichenkette, Kreuz, Zeichenkette, Kreuz, Zeichenkette. Eingedenk dessen, was ich eben gesagt habe. Ja? Und ein Tupel ist ein in der Notation durch runde Klammern und Kommas getrenntes Tupel. Ich war schon versucht, Vektor zu sagen. Stimmt mathematisch nicht so ganz, weil ein Vektor ist ein Element aus einem Vektorraum und ein Vektorraum ist nochmal was komplizierteres, also was mit einer reicheren Struktur. Relationen sind halt noch eher simpel, aber ja, ein Vektor ist auch eine spezielle Relation, ja, in unserem Fall. Gut, also ein solches Tupel ist also ein Element aus dieser Relation. Und die Relation besteht aus vielen solcher Tupel, ist also eine Menge von Tupeln. Ja, hier Teilmenge dieses kartesischen Produkts. Teilmenge, weil natürlich nicht alle Kombinationen realisiert sein müssen. Ansonsten wären Relationen ja relativ trivial. Ja, so. Und das, was jetzt eine solche zunächst mal Entity Relation ausmacht, ist ein Schema. Das heißt, für unser Telefonbuch haben wir ein solches Schema und für dieses Schema haben wir diese Notation hier. Das heißt, wir gehen los mit einer Mengenklammer. Und die Mengenklammer sagt uns, eine Relation ist eine Menge. Ja? Und diese eckigen Klammern sollen andeuten, das sind Tupel, die da drin stehen, und zwar viele davon. Und diese Tupel haben drei Elemente. Erstes Element, zweites Element, drittes Element. Und da haben wir jetzt mal jeweils einen Attributnamen und eine solche Domäne. Also erstes Attribut wäre zum Beispiel Name. Und die Domäne, die dazugehört, ist Zeichenkette oder Englisch String. Ja? Zweites Attribut Straße, auch wieder String. Drittes Attribut Telefonnummer, wobei Nummer ja gern mit diesen Doppelkreuz, Ampersand geschrieben wird. Ja, das ist es. Und das ist zum Beispiel hier in unserer Modellierung aus der Domäne Ganzzahlen. Ja? Sie können natürlich sich bei den Zahlen sehr viele verschiedene Domänen überlegen. Also mathematisch wissen wir, dass wir unterscheiden können die natürlichen Zahlen, die ganzen Zahlen, die rationalen Zahlen und die reellen Zahlen und die komplexen Zahlen. Also das sind so die wesentlichen Servus. Das sind so die wesentlichen Zahlen, die wir haben, mit denen wir rechnen können. Ja, gut. Und das wollen wir mit Sch für Schema der Relation notieren. Also ein Schema ist insofern mehr als die Relation, als dass es den jeweils beteiligten Dingen auch noch Namen gibt. Ja, ich meine, um über eine Relation reden zu können, muss ich hier eh einen Namen geben, ob das jetzt R oder Telefonbuch oder Alpha 1, 2, 3 ist, ist ja wurscht. Das heißt, das ist eigentlich immer drin, dass diese Attribute auch noch Namen haben, wie zum Beispiel Name, Straße und Telefon, ist nochmal etwas, was im Schema mehr drin ist als jetzt in der reinen mathematischen Notation, wenn Sie so wollen. Okay? An der Stelle sehen wir schon was relativ Wichtiges, nämlich das betrifft die sogenannte erste Normalform, über die Herr Schlichter in der Vorlesung geredet hat. Ja? Das heißt, in der ersten Normalform ist gewünscht, dass wir nur elementare Attribute haben sollen. Ja? Was ist jetzt Name? Ist das ein String, der aus Vorname, Leerzeichen, Nachname besteht? Oder aus Vorname, Leerzeichen, Middle Initial, Punkt, Leerzeichen, Nachname? Oder muss der Mittelname ausgeschrieben werden? Und oh Gott, wir sind ja in Europa, da heißt halt nicht jeder George W. Ja? Also ich heiße George W., weil mein anderer Opa Willibald hieß. Und meine Eltern haben dann gnädigerweise die richtige Reihenfolge gewählt. Ja, sonst hätte das erheblich auf meine Sozialisation Auswirkungen gehabt. Gut, aber es gibt halt noch, also in Europa heißen Leute halt normalerweise nicht George W., sondern sie heißen halt einfach Hans Schmidt. Und das heißt, was wir wollen, ist diese Sachen sozusagen auseinanderziehen. Wir wollen elementare Werte. Das heißt, Sie müssten das eigentlich so modellieren, dass ein Telefonbuch Vorname, Nachname hat. Und bei der Straße ist auch schon unklar, ist jetzt hier die Hausnummer irgendwie schon drin oder nicht? Meint er eigentlich Adresse? Also Adresse ist sicherlich auch kein gutes Attribut, weil es auch wieder aus elementaren Bestandteilen besteht. Also Straße und Hausnummer typischerweise. Ja? Und erste Normalform heißt also, modelliere die ganze Geschichte so, dass alle Attribute elementar sind. Ja? Das nur so am Rande. Wenn wir das Ganze als Tabelle aufschreiben, tun wir eigentlich wirklich überhaupt nichts anderes. Wir schreiben es einfach nur als Tabelle auf. Das heißt, unser Telefonbuch ist eine Tabelle, die oben ihren Namen trägt und für jedes Attribut Spalten, wobei der Name des jeweiligen Attributs und der Typ, das heißt die Domäne, eben in dieser Weise notierbar sind. Typischerweise schreiben wir die Typen in die Tabellen eigentlich gar nicht rein. Ja? Und jede Zeile in der Tabelle ist dann ein Tupel. Das ist auch relativ klar. Wir nennen, wenn wir also praktisch alle unsere Entitäten haben, plus die Modellierung der Relationen, auf die wir gleich noch kommen, dann nennen wir den Datenbestand, also alles, was in Zeilen irgendwo drin steht, zusammengenommen an die Ausprägung der Datenbasis. Ja, also die Datenbasis sind alle Tupel und ja, wie die halt gerade aussieht, gut, das ist ein bisschen redundant, kann man eben auch Ausprägung nennen. Schlüssel haben wir schon gesagt, minimale Menge von Attributen, die so ein Tupel, das heißt eine Zeile in der Tabelle, eindeutig identifizieren. Und ja, es gibt dann natürlich noch den Begriff des Primärschlüssels. Das heißt, es kann ja durchaus sein, dass Sie mehrere Kandidaten für Schlüssel haben. Also in aller Regel ist natürlich die Angabe aller Attribute auf jeden Fall eindeutig. Ja, muss sie eigentlich sein. Das heißt, alle Attribute sind auf jeden Fall ein Kandidat für einen Schlüssel. Typischerweise wird man aber an einem minimalen Schlüssel interessiert sein. Das heißt, Sie wollen die kleinste Menge von Attributen auszeichnen, die ein solches Tupel eindeutig referenziert. Ja? Und da wählen Sie halt einen aus und der heißt einfach Primärschlüssel. Das heißt, es ist nichts Neues. Einfach nur die Erkenntnis, dass es mehrere Kandidaten geben kann. Sie wählen einen aus und das ist halt der Primärschlüssel. Ja? So. Das nochmal unser Unischema. Und wir können uns jetzt schon mal natürlich relativ simpel überlegen, wie die Relationen der Entitäten aussehen und wie die Tabellen aussehen. Also Professoren zum Beispiel ist eine Tabelle mit 4 Spalten, die, ja, deren Typen wir uns jetzt überlegen können. Also Rang könnte zum Beispiel eine Zeichenkette sein. Also ist der Mann W2 oder was weiß ich, A13 oder C4. Das kann also alles sein. Raum ist möglicherweise auch eine Zeichenkette, typischerweise im Stammgelände, Sie kennen das, oder im FMI oder auch hier. Man kann auch einfach Zahlen nehmen, je nachdem, was man modellieren möchte. Name ist sicher eine Zeichenkette und Personalnummer würde ich auch als Zeichenkette, als Ganzzahl modellieren, denn da machen Operationen wie plus 1 natürlich Sinn. Ja, das heißt, wenn Sie einen neuen Prof anstellen, dann nehmen Sie die höchste Nummer, die größte Zahl und addieren 1 drauf. Ja, also da macht es jetzt Sinn, im Gegensatz zu Telefonnummern, wobei man das auch eben machen kann, das so zu modellieren. Also das sind jetzt die Schemata unserer Entitäten in unserem Unischema. So sehen die aus, können sich nochmal auch überlegen. Was ist denn jetzt mit Relationen? Ja, also gut. Wir haben akzeptiert, Entities kann man als Relationen aufschreiben. Was ist mit Beziehungen, sollte ich sagen? Jetzt habe ich schon wieder verwechselt. Ja? Beziehungen sind natürlich auch klarerweise Relationen. Ja? Denn was sie eigentlich tun, ist, diese Beziehung R, ja, die auch schon R suggestiv für Relation heißt, diese Beziehung R setzt ja gerade Entities miteinander in Beziehung. Also ist R doch konzeptionell, mathematisch sowas wie eine Teilmenge aus E1, Kreuz, E2 und so weiter. Also rein mathematisch, klar, R Teilmenge von E1, Kreuz, E2 bis EN. Ja? Und diese Dinge waren ja ihrerseits auch wieder modelliert als Relation über ihren Attributen, aber die Beziehung ist auch wieder eine Relation über den Entitäten. Eigentlich simpel. Ja? Und wir wissen auch schon, wie wir das technisch jetzt lösen, denn wenn wir uns zum Beispiel hier die Entität E1 anschauen, da wissen wir, das ist eine Relation über all diesen lustigen Attributen und hier gibt es eine in Gelb gezeichnete Menge von Attributen, die den Primärschlüssel von E1 darstellen. Das sind also die Attribute A1, K1 bis A1, ja, oder A11 bis A1, K1. Das heißt, wir haben hier K1 viele Attribute, die zusammengenommen den Primärschlüssel der Entität E1 darstellen. Und das Gleiche gilt für E2 auch. Da haben wir K2 viele, ja, und so weiter. Ja. Und was wir nun einfach tun hier, um das Schema dieser Beziehung als Relation aufzuschreiben, ist, die jeweiligen Schlüssel reinzuschreiben. Das heißt, wenn wir wissen wollen, ja, welches E1 ist denn jetzt hier gemeint? Ja? Also auch hier haben wir wieder, R ist also eine Menge aus, sagen wir mal jetzt, E1 127, ja, und E2 13 und E3 54, ja, wenn wir sowas haben. Und dann haben wir noch weitere Tupel, also E17 von 1 und E3 von 2 und E, was weiß ich, 19 von 3 und so weiter. Ja? Das heißt, unsere Relation ist auch wieder eine Menge von solchen Tupeln. Jetzt ist natürlich die Frage, was soll das hier sein? Wie komme ich zu der Zahl 127? Das ist jetzt einfach nur hier an der Tafel. Ja? Das ist das 127. Element hier in der Entity-Menge E1. Ja? Jetzt, was ist der 127. Professor? Gut, wir wissen, die Personalnummern können wir schon hernehmen. Ja? Aber bei Stadt und Bundesland, ja, also ist Neustadt in Rheinland-Pfalz, ist das jetzt die 19. Stadt oder was auch immer? Jetzt können Sie sagen, ja, wir können ja von oben zählen. Also in der Tabelle der Städte können wir ja sagen, ist es die 19. oder die 127. Die Reihenfolge spielt aber da eigentlich keine Rolle. Ja? Das heißt, die Menge E1, ja, die wir hier jetzt so als so abgezählt dargestellt haben, ja, die ist ja einfach nur eine Menge aus Elementen, ja. Und jetzt, was wir hier hinschreiben, jeweils, ist eigentlich, das wissen wir ja schon, denn wir kennen ja schon eine Sache, die die Elemente von E1 eindeutig identifiziert, und das ist der Schlüssel, ja. Das heißt, wir müssen gar nicht mit magischen Zahlen hier arbeiten, die es in der Datenbank so vielleicht gar nicht gibt, sondern die Entity-Menge E1 ist aus Entities aufgebaut. Ja, das heißt wieder aus Tupeln, die wieder ihrerseits Tupel, Attributtupel sind. Und da haben wir ja schon den Schlüssel. Das heißt eigentlich ganz simpel. Das heißt, das wäre diese ganze gelbe Soße hier, wäre jetzt zum Beispiel irgendwas, was ich an der Tafel hier mit 127 angedeutet habe. Ja? Und das machen Sie natürlich mit all den Schlüsseln der Entitäten, die an der Beziehung R beteiligt sind. Ja? Und zusätzlich hat R natürlich noch eigene Attribute, wie jetzt bei den Zügen, Abfahrtszeit und Ankunftszeit. Und das sind einfach ganz normal wieder Attribute, die Sie hinten noch ranschreiben. Ja? Und auf diese Weise wird jetzt eine Beziehung wird eine Relation über diesen ganzen Attributen. Fertig. Ja? Also nochmal zurück. Das hatten wir relativ gut begriffen, glaube ich. Studenten ist eine Relation über diesen Attributen. Ja? Und jetzt ist zum Beispiel Hören einfach nur eine zweistellige Relation und die Attribute sind Matrikelnummer und Vorlesungsnummer. Ja? Und Hören hat jetzt keine eigenen Attribute. Bei Prüfen ist es anders. Das hat ein eigenes Attribut Note. Das heißt, Prüfen ist jetzt in dieser Denke eine vierstellige Relation. Und die Elemente sind dieses Attribut, weil es der Schlüssel dieser Entity ist. Dieses, weil es das Attribut von Prüfen ist. Dieses, weil es der Schlüssel von Vorlesung ist. Und dieses, weil es der Schlüssel von Professoren ist. Ja, das hier ist jetzt nur ganz, ganz allgemein aufgeschrieben, ja, die allgemeinstmögliche Aufschreibung der relationalen Darstellung von Beziehung. Weiß ich, hört sich ein bisschen theoretisch an, machen wir es einfach mal hier nochmal an diesem ganz konkreten Beispiel. Ja? Also, Studenten, ja, hat diese Attribute, unter anderem Matrikelnummer als Schlüssel, ist eine Tabelle. Ja? Und um es nochmal zu sagen, die Reihenfolge, in der die Studenten in dieser Tabelle drinstehen, ist konzeptionell nicht modelliert. Das ist völlig wurscht eigentlich für die Modellierung, die wir gerade machen. Natürlich nachher in der konkreten Datenbank stehen die Sachen in irgendeiner Reihenfolge. Ja, zum Beispiel werden die Matrikelnummern vielleicht einfach hochgezählt. Ja, die kleinste steht oben, die höchste unten, aber das ist nicht gesagt. Ja. Es ist also für uns transparent. Sie können die Reihenfolge tauschen, wie Sie eigentlich wollen. Und bei Vorlesungen ist genau dasselbe. Das sind also die beiden Entity-Tabellen. Ja. Und die Tabelle, die jetzt zu der Beziehung hören gehört, die Relation modelliert, die Beziehung hören jetzt modelliert, hat einfach nur diese beiden Spalten, diese beiden Attribute. Und das sind die sogenannten Fremdschlüssel. Ist auch klar, warum die so heißen, weil in der Relation hören, in der Tabelle hören, sind sie ja fremd. Das heißt, sie zeigen auf Entitäten drauf. Ja? Und zusammen bilden die Fremdschlüssel, die Fremdschlüssel bilden den Primärschlüssel der Relation hören. Ja? Weil hören ist auch nur eine Relation und ich muss ja jede Zeile hier auch eindeutig identifizieren können. Das kann ich nur, wenn ich in dem Fall beide habe. Ja? So, jetzt da schon ein Wort der Vorsicht. So stimmt es nicht. Also Sie können nicht immer alle Fremdschlüssel nehmen und sagen, das ist dann der Schlüssel von hören. Das ist nur dann der Fall, wenn wir eine N-zu-M-Beziehung haben. Ja? Warum? Sehen wir. Schauen wir uns jetzt mal eine andere Beziehung an. Sieht im Prinzip ziemlich gleich aus, nämlich die zwischen Professoren und Vorlesung. Ja? Das heißt, Professoren und Vorlesung ist eine 1-zu-N-Beziehung. So. Und jetzt wissen wir, wir haben auch hier wieder in Lesen zwei Fremdschlüssel drin, die jeweils auf die Entity-Tabellen zeigen. Ja, kein Problem, wie jetzt hier gemacht. Allerdings ist jetzt die Behauptung, dass der Primärschlüssel der Beziehung Lesen nur aus der Vorlesungsnummer besteht, nur aus dem Fremdschlüssel Vorlesungsnummer, nicht aber aus beiden. So. Und warum? Steht in Lila ja schon da. Wenn Sie die Vorlesung wissen, die Nummer, die Vorlesungsnummer, dann wissen Sie auch ganz eindeutig, welcher Prof die liest. Denn es ist eine 1-zu-N-Beziehung und damit eine partielle Funktion. Wir wissen, partielle Funktionen sind einfach nur spezielle Relationen, die auf irgendeiner der Seiten eindeutig sind. Ja? Haben wir bei den Seminarthemen haben wir zwei gehabt. Ja? Jetzt können Sie natürlich sagen, ja, ist ja irgendwie ein bisschen Korinthenkackerei. Also ich finde, ich nehme beide. Ja? Not, ja? Weil das gibt nämlich jetzt gleich bei dem Merksatz, den wir haben werden, einen Fehler. Jetzt können Sie auch sagen, naja gut, grobe Merksätze, ich nehme trotzdem beide. Not, ja, ist schlichtweg falsch. Ja? Das heißt, wenn wir eine 1-zu-N-Beziehung haben, dann dürfen wir nur den N-Teil, also praktisch hier die Vorlesung, als Schlüssel nehmen, ja? Weil nur da besteht irgendeine Unsicherheit. Wenn wir die Vorlesung kennen, wissen wir schon den Prof. Ja? So, wichtig. Jetzt kommen wir zu einem Schritt, der auch in Klausuren sehr beliebt ist. Warum ist er in Klausuren sehr beliebt? Weil er bei mir sehr beliebt ist und ich die Klausur stelle. Ganz simpel, ja. Also, Verfeinerung des relationalen Schemas. Ja, cool. Was ist jetzt der Fall? Also, vorher haben wir diese drei Schemata gehabt. Also hier, das war so unsere Welt. Zwei Entities, Professoren, Vorlesung, eine Beziehung. Alle drei Dinge waren Relationen und alle hatten ein relationales Schema. Ja? Bei Lesen wissen wir schon, haben wir gesagt, hier ist nur Vorlesungsnummer unterstrichen. Super, gut. Im Übrigen, auch hier ist klar, wir können die Dinger tauschen. Das heißt, es ist eigentlich in dieser Modellierung auch egal, wie die Spalten angeordnet sind. Auch das ist genau wie die Reihenfolge der Zeilen nicht weiter von Belang. Warum? Weil das kartesische Produkt natürlich sozusagen auch kommutativ in dieser Weise lesbar ist. Natürlich nur in dem Fall, wenn Sie sich hier über diese Beziehungen unterhalten. Also ich will es mal so sagen, ja, in der mathematischen Relation, ja, ist das kartesische Produkt natürlich nicht so ohne weiteres Reihenfolge unabhängig. Das haben wir ja auch schon gesagt, als wir die Relationen angeschaut haben. Das heißt also, eine Relation, die E Grinsegesicht kreuz E trauriges Gesicht ist, das ist nicht dasselbe wie trauriges Gesicht kreuz lachendes Gesicht. Ja? Nicht dasselbe. Ja? Mathematisch. Jetzt in unserer relationalen Modellierung. Jetzt ist natürlich die große Frage hier zum Beispiel bei dem Schema. Ja, was ist denn jetzt hier die erste? Ja? Ist Name das erste oder müssen wir immer den Schlüssel vorne hinschreiben oder eher das Semester? Sie sehen es ja schon. Das bestimmt ja quasi nachher, welche Spalte in der Tabelle zuerst auftaucht. Das ist für unsere Zwecke jetzt erstmal egal, ja, bei den Entitäten. Bei den Relationen ist es in gewisser Weise auch so, wobei natürlich hier, wenn wir Lesen als Relation über Professorenkreuz-Vorlesungen sehen, können wir es natürlich auch als Relation über Vorlesungen-Kreuz-Professoren sehen. Das ist auch einfach eine Frage, wo Sie in dem ER-Diagramm Ihre Kästchen hinmalen. Wichtig ist nur, die Anti-Funktionalitäten, die müssen natürlich an der richtigen Stelle bleiben. Ja? Also das ist sozusagen nicht egal. Ja? Es ist aber egal, wie wir das als Spalte hinschreiben. Das heißt, da liegt so ein bisschen ein Unterschied vielleicht in der mathematischen Notation und unserem Schema darstellen. Ja? Gut, aber zurück zu dieser Geschichte hier. Also, das heißt, Lesen können wir also auch so rum aufschreiben. Und Sie sehen schon, hier habe ich jetzt mal die Typen einfach weggelassen aus Faulheit. Also die Domänen, die Typen. Ja? Gut, jetzt können wir aber, und das haben Sie inzwischen ja sicherlich schon durchgelesen, weil es der Fall ist, dass zu einer bekannten Vorlesung in Lesen automatisch der Prof klar ist, können wir diese Lesen-Beziehung in die Entity-Modellierung von Vorlesung reinziehen. Das nennt man Verfeinerung. Das heißt, Sie können die Personalnummer des Profs, der die jeweilige Vorlesung liest, einfach zu Vorlesungen dazu packen. Und das geht so ein bisschen in Ihre Frage, die wir vorhin schon hatten. Das geht bei den Bahnhöfen mit dem Start und dem Ziel natürlich ganz genauso. Ja? Das heißt, Sie schreiben nicht das als Attribut rein, sondern als Fremdschlüssel sozusagen. Ja? Und gelesen von ist in diesem Sinne, könnte man auch hier Fremdschlüssel nennen, wenn man das so wollte. Ja? Es ist aber, naja, vielleicht eher schlecht, das Fremdschlüssel zu nennen. Lassen wir es einfach mal bei verfeinert reingezogen. Ja? Okay, gut. So, das heißt, das können wir machen. Sieht dann folgendermaßen aus. Ja, so, kommen wir gleich noch drauf. Jetzt kommen wir zu dieser schönen Regel. Und die Regel lautet, wir können nur Relationen mit gleichem Schlüssel zusammenfassen. Ja? Nur diese und keine anderen. Und hier wird es jetzt natürlich relevant, dass wir nicht einfach hier beide Dinge als Schlüssel nehmen können. Weil dann habt natürlich, Vorlesungen hat ja den Schlüssel. Lesen hätte dann Personalnummer und Vorlesungsnummer als Schlüssel. Ja? Das heißt, die Regel wäre verletzt. Ja? Jetzt machen wir es eben nicht nur, damit wir die Regel anwenden können, sondern weil es einfach richtig ist, dass Lesen nur diesen Schlüssel hat, weil ja die Personalnummer des Profs klar ist. Ja? Und dann sehen wir, da das so ist, haben wir jetzt diesen Schlüssel bei Lesen, Vorlesungsnummer ist gleich zu diesem hier. Ja? Gut, prima. Ja? Das heißt, das können wir hier rein. Jetzt fragen Sie sich, kann ich das Zeug so nennen, wie ich es will? Ja? Also muss ich jetzt nicht in Vorlesungen Persen reinschreiben? Warum steht da jetzt gelesen von? Ja? Antwort, Sie können natürlich die Attribute innerhalb Ihrer Relation umbenennen, wie Sie wollen. Ja? Wichtig ist nur, dass dieses Attribut gemeint ist. Ja? Also das hier ist gemeint. Sie können natürlich hier auch Persen reinschreiben, Sie können auch Personalnummer reinschreiben oder Sie können auch Alpha 324 reinschreiben. Ist eigentlich wurscht. Wichtig ist nur, dass nachher hier die Personalnummern von Professoren landen, die diese Vorlesung lesen. Ja? Das ist also auch wichtig. Was wir schon sehen ist, wir können also innerhalb einer Tabelle unsere Spalten auch umbenennen. Das hätten wir bei der Modellierung ja auch machen können. Also Sie könnten im Prinzip das Ding hier auch bei der Modellierung schon Persen oder auch Personalnummer nennen. Wäre also quasi wurscht. Ja? Das ist also die sogenannte Verfeinerung. Und wie gesagt, vorher sahen die Tabellen so aus. Ja? Wir hatten also eine extra Tabelle für Lesen. Und die extra Tabelle haben wir jetzt nicht mehr, sondern das, was früher Lesen war, ist jetzt einfach hier zu einer Spalte in Vorlesungen geworden, weil wir es da reingezogen haben. Relativ simpel. Ja? Gut, jetzt kann man sich natürlich auch überlegen, was wäre gewesen, wenn wir die Vorlesung in Professoren reingezogen hätten. Wäre dann irgendwas schlimm? Ja, die Antwort ist, da wäre was schlimm, sonst wird's der Groja nicht sagen. Also, in Professoren reinziehen geht nicht. Jetzt können Sie sagen, ja, geht doch, steht doch da. Ja, gut. Jetzt müssen wir ein bisschen feiner differenzieren. Ja, gehen im Sinne von hinschreiben könnte man's, hat aber gravierende Nachteile. Und diese Nachteile stehen unten. Also, es gibt in der Datenbank, oder wenn wir nochmal zurückgehen an den Anfang unserer Zentralübung, dort hieß es ja, wir machen Datenbanken, um einen einheitlichen Zugriff zu haben und nicht zum Beispiel so eine Zettelwirtschaft, wo die Frau Müller eine Diskette hat und der Herr Meier hat noch irgendwie eine Festplatte und dann muss die Frau Müller zum Herrn Meier und dann tauschen sie auf Zetteln dann aus, dass der Herr Schnitzenpitz jetzt geheiratet hat und was weiß ich nicht noch alles. Wir wollen ja eine Datenbank haben und da soll dann auch möglichst die ganzen Aktionen, die wir da drauf machen, sollen nicht zu Schwierigkeiten führen, wie es sie eh schon in der Zettelwirtschaft gegeben hätte. Jetzt, wenn wir das hier so machen, dann haben wir zum Beispiel diese drei Anomalien und die erste ist die Update-Anomalie. Ja? Wir sehen schon, Sokrates liest offensichtlich drei Vorlesungen. Das können wir nur modellieren, indem wir den Sokrates dreimal in die Professorentabelle aufnehmen, weil er ja jedes Mal mit einem anderen Liest hier drin stehen müsste in dieser schlechten Modellierung. Wenn der Mann jetzt von Raum 226 in Raum 227 umzieht, müssen wir in der Tabelle alle Einträge suchen und überall 226 auf 227 ändern. Das ist natürlich prinzipiell fehleranfällig. Ja? Es kann dann passieren, nehmen wir mal an, der Rechner stürzt zwischendrin ab, keine Ahnung. Dann stehen jetzt in 5 oder in 2, sagen wir mal, steht jetzt noch 226 und bei einer haben sie es schon auf 227 geändert. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, wo wohnt er denn jetzt? In 226 oder in 227? Wenn wir einfach nur diese Modellierung gehabt hätten, ja, da ist klar, da haben Sie Ihre Professorentabelle, da steht der Kerle nur einmal drin, ja, und da ändern Sie halt einmal die Nummer. Wenn wir das sozusagen falsch verfeinern, so, steht er natürlich öfter drin, dann müssen Sie eben diese Sachen auch öfter machen, das wollen wir nicht, ja. Löschanomalie, wenn die Vorlesung Glaube und Wissen wegfällt, Ja gut, hier in Vorlesungen kein Problem, Sie löschen sie einfach. Aber dann müssen Sie sie hier natürlich auch berücksichtigen. Ja, aber dann können Sie natürlich hingehen und sagen, gut, ich schaue mir an, wo 5022 steht und lösche dieses Tupel eben auch aus Professor. Ja, ist aber natürlich ein gewisses Problem, weil wenn der gute Augustinus nur diese Vorlesung hält, ja, dann steht er ja überhaupt nicht mehr in Professoren drin. Ist ja total dämlich. Wollen wir nicht. Ja? Genauso wie die gute Marie Curie, ja, weil sie so forschungsbegabt ist, hat sie Forschungsfreisemester und liest gar keine Vorlesung. Also haben wir ein Problem. Was schreiben wir jetzt bei der Marie rein? Ja? Fragezeichen, irgendwas. Gibt's auch, das Konstrukt nennt sich Null, aber das ist irgendwie Schwachsinn. Brauchen wir nicht. Das heißt, wir wollen das nicht machen, sondern wir wollen das machen. So ist richtig, so ist falsch. Ja?
Du meinst jetzt nicht das Lesen als Eigenschaft von Vorlesungen nimmt, sondern eben wie vorhin als Beziehung.
Ja.
Als Endbeziehung. Dann kommt es doch eigentlich auch zur Löschanomalie, weil wenn jetzt zum Beispiel eine der Vorlesungen löscht, hat man, keine Ahnung, Datenvermüllung bei der Beziehung liest, weil da wird es ja nicht gelöscht.
Ja, fürs Recording, nochmal die Frage. Ja? Also die Frage war, wenn wir es so lassen, wie es war, nämlich so, ja, und wenn wir dann zum Beispiel jetzt eine der Vorlesungen löschen, also wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, 5041, ja, da ist es noch einfach, wenn wir 5041 löschen, dann packen wir es hier auch nur einmal raus. Ja? Wenn aber 5000, das passt schon. Wenn wir es umgekehrt machen, nehmen wir mal an, ein Prof fällt weg, ja? Der Sokrates, der dreimal drin steht, ja? Dann müssen Sie natürlich hier alle Tupel rausschmeißen, die der Sokrates gelesen hat. Also müssen Sie auch alle suchen und dann haben Sie zumindest mal natürlich auch sowas ähnliches wie eine Update-Anomalie, ja, zugegeben, aber deswegen macht man ja auch Verfeinerungen, weil die haben sozusagen, die sind nicht nur nice, weil man dann eine Beziehung gespart hat, sondern sie tragen eben auch zu diesen Sachen bei, ja. Also das macht man, Verfeinerung macht man. Schauen wir uns gleich noch in einem Beispiel an, ja. So, jetzt nochmal zu unseren schwachen Entities. Ja, Sie erinnern sich, Paradebeispiel war Raum und Gebäude. Ein Raum gibt es nur, wenn es auch ein Gebäude dazu gibt. Prüfungen gibt es zum Beispiel nur, wenn es auch einen Studierenden gibt, der sie ablegt. Ja? Ganz wichtig war, wir haben gesagt, die schwachen Entities haben ja Teilschlüssel, die wir gestrichelt unterstreichen. Das heißt also bei Prüfungen irgendwie Prüfteil. Und wenn wir jetzt sagen wollen, was ist denn der eigentliche Schlüssel von Prüfungen, dann war ja gerade der Witz, dass wir den Teilschlüssel und den Schlüssel der übergeordneten Entity zusammennehmen müssen. Das heißt, um diesen Raum eindeutig zu bezeichnen, reicht es nicht, Hörsaal 14 zu sagen, sondern der eigentliche Schlüssel ist Hörsaal 14, Vorlesungsgebäude WZW. Ja, und nicht Hörsaal 14 Uni Dortmund. Okay? Das ist also klar. Das heißt, die relationale Schemamodellierung von Prüfungen muss beides hier einfach haben. Ja? Dementsprechend müssen auch die Relationen, die solche schwachen Entities mit anderen Entities in Beziehung setzen, als Fremdschlüssel den kompletten Schlüssel von dieser schwachen Entity haben. Ja? Weil, wie gesagt, Matrikelnummer und Prüfteil sind der Schlüssel von der schwachen Entity-Prüfung. Ja? Das heißt, umfassen, was ja Prüfungen und Vorlesungen in Beziehung setzt, muss den kompletten Schlüssel von Prüfungen haben plus den Fremdschlüssel von Vorlesungen. Das ist eigentlich logisch. Ja? Das nur mal noch zum Hinweis. Sie werden sich sicher angeregt über Prüfungen unterhalten. Gut. Jetzt schauen wir uns da nochmal Aufgaben an. Also, gehen wir nochmal zu unserem Zugsystem zurück. Ja? Erste, also das ist wiederum eine Aufgabe aus dem Datenbankübungsbuch. Nochmal hier ein Wort der Werbung. Wie gesagt, dieser Datenbankteil ist aus zwei Büchern genommen. Eins vom Herrn Kemper und das andere auch von Herrn Kemper und von Martin Wimmer. Und das eine ist das Lehrbuch Datenbanken, sehr gut als E-Text, auch frei verfügbar. Lesen Sie sich immer, wäre mein Vorschlag, immer zu jeder Zentralübung nochmal das Kapitel durch, ist wenig. Ja. Und dann gibt es eben das Datenbankübungsbuch, da gibt es eben noch mehr Aufgaben für die, die das wollen. Also, erste Aufgabe, fügen Sie bei unserer Modellierung die Min-Max-Kardinalitäten hinzu. Zweitens, übertragen Sie unser ER-Diagramm in ein relationales Schema, initial, und dann, letzte Teilaufgabe, verfeinern Sie dieses Schema, wo es möglich ist, durch Eliminieren von Relationen. So. Gut, also das war unser Zugschema. Ja? Jetzt fangen wir mal an mit Start und überlegen uns mal, was die Min-Max-Angaben sind. Ja? Also, ein Zug, ja, die Beziehung ist Start, okay. Ein bestimmter Zug taucht jetzt mindestens wie viel Mal in Start auf und höchstens wie viel Mal in Start? Meinungen? Jetzt werde ich mal gemein. Was würden Sie hinschreiben? Ist es gemein? Doch, das ist gemein, oder? Keine Ahnung. Einfach mal einen ganzen Tipp. Kein Tipp. So, jetzt kommt das nächste Opfer. Was würden Sie hinschreiben? Ja, bitte ein Stern. Und die Logik?
Die muss mindestens einen Start haben.
Ja.
Und kann halt immer wieder neu vergeben werden.
Aber das, gut, das erste überzeugt mich, das nächste überzeugt mich nicht. Also wie viele Startbahnhöfe hat ein bestimmter ICE 385? Eben. Also mindestens einen und auch höchstens einen. Genau. Yeah. Das war aber trotzdem cool, weil, ja, Sie haben uns was gesagt. Schön. Also, ja, es ist ja gut, ja. Wie gesagt, wir erinnern uns. Also immer, wenn der böse Onkel irgendwas will, einfach irgendwas reinschreien, was so halbwegs Sinn macht. Ja, das, weil dann kann man immer noch überlegen, was wäre die Intuition gewesen und warum ist das vielleicht falsch, ist super. Ja. Das heißt, 1-1 würden wir hier hinschreiben. Ja? Jetzt ist natürlich hier bei den Bahnhöfen. Was würden wir da hinschreiben?
Wie, Min- kann mindestens an einem Bahnhof starten und höchstens an einem, also
1-1. 1-1, ja. Da würde ich mich nicht anschließen wollen. Ja? Man muss sich ja fragen, ein Bahnhof ist der Start von mindestens wie vielen Zügen? Und? Ja?
Null Stern.
Null Stern. Ja, perfekt. Also mindestens von null vielen Zügen, wenn es halt so ein super Pampa-Bahnhof ist, an dem halt einfach gar nichts los ist. Ja, so eine Leiche. Ja. Und Stern natürlich so wie jetzt Hamburg Hauptbahnhof. Ja, das ist der Start von ziemlich vielen Zügen. Das heißt, das wissen wir schon. Also 1-1 haben wir da rausgefunden. Vielen Dank. 0 Stern haben wir hier rausgefunden. Auch vielen Dank. Passt. Das heißt, für Ziel wissen wir es auch schon, das ist einfach dieselbe Geschichte. Ja? So. Jetzt probieren wir das Ganze nochmal für LinkedIn. Ja? Und zwar für die Städteseite. Oh doch. Also, eine Stadt liegt mindestens, oder wie viel Bahnhöfe hat eine Stadt mindestens?
Null oder viele.
Null oder viele, ja, würde ich auch sagen. Ja? Gut. Und ein Bahnhof liegt mindestens in wie vielen Städten?
Einer Stadt.
Ja, könnte man machen. Und höchstens?
Keine Stadt.
Wäre auch noch denkbar, ja. Aber wir wissen, es ist auf jeden Fall schon mal ein guter Tipp. Ja? Also ich würde es so rum machen. Ja? Also bei Städten schreiben wir unser Nullstern hin, weil eine Stadt muss ja keinen Bahnhof haben. Wenn sie keinen Bahnhof hat, taucht sie mit nullmal auf in LinkedIn, ja, also mindestens nullmal. Und wenn eine Stadt halt 20 Bahnhöfe hat, das ist viele. Das heißt, wir könnten natürlich jetzt auch 20 hinschreiben. Wenn wir sagen würden, wir wissen, 20 ist die höchstmögliche Zahl von Bahnhöfen in Deutschland, ja? Würde ich aber nicht so modellieren, weil wenn dann eine Stadt kommt, die irgendwie jetzt wächst und dann plötzlich ihren 21. Bahnhof hat, ist die Modellierung irgendwie doof. Also schreiben wir 0 Stern hin und ein Bahnhof liegt mindestens in einer Stadt. Ja. Jetzt, da müssen wir natürlich aufpassen. Ja. Also wir haben ja vorhin gesagt, wir wollen auch Pampa-Bahnhöfe haben. Ja. Also eigentlich, wenn wir einen Pampa-Bahnhof haben, der liegt eigentlich in keiner Stadt. Ja. Also würden wir hier vielleicht mindestens mal eine 0 hinschreiben, wenn wir Pampa-Bahnhöfe zulassen. Und wir haben ja gesagt, wir wollen Pampa-Bahnhöfe zulassen, weil ansonsten wäre es auch naheliegender, es als schwache Entity zu modellieren. Also eigentlich super, besser als das, was hier steht. Also an dieser Stelle könnte man auch eine 0 schreiben. Ja? So, jetzt noch zum Abschluss die andere Geschichte. Das lösen wir einfach mal auf. Da würde ich jeweils 1 Stern hinschreiben. Ja? Das ist auch wieder was. Wir haben ja gesehen, Funktionalitäten und Min-Max sind in ihrer Ausdrucksmächtigkeit unvereinbar, klingt so negativ, oder ergänzen sich gut, klingt schon ein bisschen positiver. Das heißt, man kann das eine nicht durchs andere ausdrücken. Warum jetzt überall 1 Stern? Naja, ein Zug taucht mindestens ein oder verbindet mindestens ein Segment, aber auch im Zweifelsfall sehr viele, ja. Ein Bahnhof taucht mindestens einmal in einem durch einen Zug verbundenen Segment auf. Ja. Auch hier könnte man drüber streiten, wenn es jetzt ein Bahnhof ist, der gar keine Züge hat, ja, dann kommt er natürlich auch nicht vor. Dann würden wir hier und hier eben eine 0 schreiben. Kommt drauf an, wie Sie es modellieren wollen. Ja. Aber das sind jetzt die Min-Max-Geschichten. Und machen Sie sich das klar, denn wie gesagt, I like it. Kann man so schön leicht korrigieren. So, jetzt sollen wir diese ganzen Geschichten in ein relationales Schema übertragen. Ja? Also erstmal müssen wir die Entities übertragen. Und das wissen wir eigentlich schon, wie wir es machen. Wir schreiben zum Beispiel jetzt für Bahnhöfe, Bahnhöfe, Doppelpunkt, Mengenklammer, eckige Klammer, Name, String, würde ich vorschlagen, und Komma, Zahl der Gleise, also Ampersand Gleise, Doppelpunkt, typisch Integer. Ja? Weil es klar ist, das sind auch Zahlen, da können wir auch addieren und subtrahieren, auch dividieren, wenn wir zum Beispiel irgendwas machen wollen wie die durchschnittliche Zahl der Gleise. Ja? Das ist also eine klare Zahl. Das heißt, das ist diese Geschichte hier. Bei Bahnhöfe haben wir diese Modellierung. Für Städte und Züge einfach auch so hinschreiben. Und ganz typische Sache, die Typen nicht vergessen. Und bei den Beziehungen, ja, das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4 Beziehungen. Das heißt, wir haben auch 4 solche schematischen Aufschreibungen zunächst mal. Und das sind diese. Ja. Jetzt schauen wir uns die noch mal genauer an. Ja. Deswegen blende ich hier unten jetzt nochmal das Schema ein. Ja? Also, liegt in. Was schreiben wir hier auf? Also wir brauchen den Fremdschlüssel auf Bahnhof. Ja? Und das können wir hier B-Name für Bahnhofname nennen. Das heißt, wir müssen das Ding nicht Name nennen. Weil wir sehen schon, Name ist hier zweimal drin. Und deswegen können wir es gar nicht Name nennen, sondern wir müssen es irgendwie anders hier drin nennen, weil sonst die beiden Attribute gleich benannt werden. Also B-Name. S-Name gibt es natürlich auch. Ja. Und gut, warum ist hier Bundesland? Ah ja, genau, ich weiß, warum Bundesland da ist. Ja. Sie wissen es sicher auch schon. Also, jetzt erstmal die Frage ist, warum neben Städtenamen auch Bundesland ist. Das war die Geschichte mit Neustadt in der Oberpfalz, Neustadt Rheinland-Pfalz, Neustadt in Schleswig-Holstein. Wir brauchen das einfach, indem wir gesagt haben, diese beiden Attribute bilden den Schlüssel von Städte. Also sind diese beiden Attribute auch Fremdschlüssel in LinkedIn. Jetzt bleibt nur noch zu klären, warum die verdammt nochmal nicht unterstrichen sind. Wer sagt das, warum sie nicht unterstrichen sind? Auch hier Ja, Sie wissen es, ich weiß es. Aber ich werde jetzt noch mal ein bisschen gemein sein. Haben Sie eine Theorie? Okay, gut. Dann kommt der Onkel und fragt noch. Jetzt, ich weiß, auf diese Weise kann man die Zahl seiner Zuhörer beliebig senken. Das ist schlecht. Das ist eigentlich schlecht. Aber heute bin ich mal gemein. Ja. Haben vielleicht Sie eine Theorie?
Der Bahnhofsname beinhaltet ja manchmal den Städtenamen und dadurch eindeutig zuordnen.
Also die Antwort war, der Bahnhofsname beinhaltet manchmal den Städtenamen und ist eindeutig zuordnenbar. Da steckt ein bisschen Wahrheit drin. Also der Bahnhofsname ist erstmal nur Ostbahnhof, ja, so wie er da ist, ja. Aber gut, er muss den Städtenamen beinhalten, haben Sie recht, weil Ostbahnhof reicht nicht. Ist sozusagen auch richtig. Und was vor allen Dingen das Richtigste war, er ist eindeutig zuordnenbar. Damit haben Sie wahrscheinlich gemeint, liegt in, ist halt eine 1-zu-n-Beziehung. Und damit haben wir genau den gleichen Käse wie vorhin. Nämlich, wenn wir den Bahnhofsnamen wissen, dann wissen wir, also Ostbahnhof München, ja, richtig gesagt, dann wissen wir auch automatisch die Stadt. Okay? Und deswegen dürfen wir nicht hier das auch noch unterstreichen. Das ist genau der gleiche Käse wie hier bei unseren Profs, ja, wo wir gesagt haben, lesen, da dürfen wir nicht Personalnummer auch noch als Schlüssel haben, weil, wenn wir die Vorlesung kennen, wissen wir den Prof dazu. Ja? Und dann, das können wir deswegen nicht machen, oder das, was heißt deswegen? Das ist dann konform auch mit dieser Regel, wo wir nachher diese Zusammenfassung machen können. Ja? Weil gleiche Schlüssel, ja, gleich. So, So. Also, das wissen wir jetzt schon. Bei Start ist genau der gleiche Kram. Start ist eine 1-zu-n-Beziehung. Das heißt, wir dürfen nur den n-Teil, das heißt, den Schlüssel von Züge hier drin haben. Bei Ziel genau dasselbe. What's that? Gut. Bei Verbindet, das ist ja eine 1-zu-1-zu-n-Relation. Ja, also eine ternäre Relation. Jetzt sind aber hier zwei Dinge unterstrichen. Von Bahnhof, naja gut, okay, den N-Teil haben wir immer als Fremdschlüssel. Warum jetzt aber, Quatsch, die Zugnummer ist klar, ja, das ist der N-Teil. Warum haben wir jetzt aber den von Bahnhof? Und hätten wir nicht auch den Nachbahnhof nehmen können, ja? Ja, das ist prinzipiell richtig, aber auch pragmatisch richtig. Ja, auch richtig, aber es ist nicht effektiv eine 1-zu-n-Beziehung, sondern es ist, das dürfen Sie halt nicht machen. Sie dürfen sich nicht Teile rauspicken von der ternären Beziehung und sagen, es ist effektiv ja eine 1-zu-n. Es ist immer eine 1-zu-1-zu-n. Sie müssen immer alle drei sehen. Und da ist der Witz, Sie können sich jetzt eine der Einsen aussuchen und deren Schlüssel weglassen. Ja? Das heißt, Sie sind frei, ob Sie von Bahnhof hier unterstreichen oder nach Bahnhof. Könnten Sie auch machen. Ja? Und die Logik ist, wenn wir, und da stimmt das natürlich, was Sie sagten, wenn wir die Zugnummer haben und den Nachbahnhof, dann wissen wir auch den von Bahnhof. Das heißt, wir haben was sozusagen die Sache überspezifizieren würde. Wenn wir den von Bahnhof wissen und die Zugnummer, wissen wir auch den Nachbahnhof. Sie können sich also eine der Einsen aussuchen und die sozusagen in Sachen unterstreichen weglassen. Okay? Das ist konzeptionell wichtig. Und jetzt müssen wir überlegen, was können wir denn zusammenfassen? Was können wir verfeinern? Wer hat einen Tipp? Was kann man denn verfeinern? Ein schöner Kandidat für Verfeiner liegt schon auf der Hand sozusagen, oder? Keine Ahnung, es ist völlig in Ordnung, ja? Die Nachbarin daneben? Auch keine Ahnung, okay, gut. Hier, perfekt, die Dame in Grün. Ja, perfekt. Ein Zwischenapplaus. Exzellent. Very nice. Sehr gut. Genauso könnte man es machen. Warum? Weil das 1-zu-n-Beziehungen sind, und zwar 1-zu-n, ja, binäre Beziehungen. Und da können wir quasi jetzt, also liegt in, können wir zu Bahnhof reinziehen. Man zieht es immer in den N-Teil rein sozusagen, und Start können wir zu Zug und zu Ziel können wir auch zu Zug. Und dann sind wir genau bei Ihrem Vorschlag von vorhin, den Sie ja gemacht haben, wo Sie sagten, könnten wir nicht Start und Ziel als Attribute zu Züge dazu schreiben. Ja? In der ER-Modellierung habe ich gesagt, nee, das sind jetzt eher Fremdschlüssel, werden wir nachher noch sehen. Und jetzt tauchen sie aber wie Attribute auf. Ja? Also durch die Verfeinerung realisieren wir genau Ihren Vorschlag von vorhin und haben das. Ja? Das heißt, was können wir jetzt verfeinern? Wir können also hier liegt in, können wir zu Bahnhof, das war auch schon in Ihrem Vorschlag drin, ja, also von der Dame in Grün, völlig richtig. Das heißt, liegt in, da ziehen wir das zur N-Seite. Und das heißt, in Bahnhof haben wir jetzt plötzlich S-Name Bundesland. Wir brauchen ja beides. Das ist also hier der Fremdschlüssel. Und der ist natürlich nicht Teil des Bahnhofsschlüssels. Durch das Verfeinern wird er nicht zum Schlüsselteil. Das ist einfach nur hier als Fremdschlüssel reingezogen. Was wir dann auch noch machen können, ist eben Start und Ziel in Züge rein. Das heißt, Züge hat jetzt plötzlich diese beiden Fremdschlüssel. Und das wäre genau dasselbe, ja, oder ist konzeptionell. Sie tauchen jetzt als Attribute auf. Ja. Genau. Also die ursprüngliche Frage war, wo ist der Sinn, dass wir Städte am Anfang überhaupt separat modelliert haben? Ja? Beziehungsweise, ja gut, Städte sind hinterher natürlich auch noch da. Ja? Jetzt können Sie natürlich sagen, ja, die Städte, die tauchen doch jetzt in Bahnhöfe alle auf. Ja? Das heißt, ich könnte mir doch im Prinzip die Informationen über die Städte auch aus den Bahnhöfen holen. Irgendwo sind sie ja drin. Aber da ist natürlich jetzt Gefahr, denn es gibt ja Städte, die keinen Bahnhof haben. Ja? Das heißt also, die Entity Städte ist ursprünglich natürlich noch drin. Jetzt die andere implizite Frage, die Sie vielleicht auch gemeint haben könnten, ist, warum um alles in der Welt haben wir denn jetzt Start und Ziel modelliert, wenn wir es nachher wieder reinziehen? Oder warum haben wir liegt in modelliert, wenn wir es nachher wieder verfeinern? Und die Antwort ist, Sie können es ja vorher, also gut, wenn Sie es vorher schon wissen, ist auch alles cool, nur dazu würde ich nicht raten, weil es ist oftmals besser, Dinge oder sich eine Modellierungsfreiheit zu geben und die ER-Diagramme wirklich so zu modellieren, wie es die Anschauung nahelegt. Und diese Überführung in ein relationales Schema ist ja schon was, was die Anschauung vielleicht sogar ein bisschen zerstören kann, wenn Sie sehr viel verfeinern und sehr viel zusammenlegen. Ja? Und das ist aber dann einfach nachher für die Datenbank wieder effizient. Das heißt, Sie haben auch, wenn Sie Software modellieren, ist genau dasselbe. Sie haben praktisch eine Modellierung, die auf so einem anschaulichen Niveau ist, und die können Sie auch anschaulich ändern. Das heißt, Sie können zu Ihrem Kunden hingehen und haben zum Beispiel diese Kärtchen, wo draufsteht, was zeichnet ein Professor aus, oder haben halt lustige Diagramme, die gibt es für Software auch. Die heißen halt dort zum Beispiel UML-Diagramme. Und in der Sprache können Sie und Ihr Kunde natürlich leichter denken. Wenn das nachher alles schon in irgendwelchen Code reingepackt ist, wird es halt immer unanschaulicher. Das heißt, es macht schon Sinn, Dinge simpel zu modellieren und sie hinterher dann sozusagen wieder zu kassieren, ja. Insofern würde ich Ihnen da immer zu diesem schrittweisen Verfahren raten. Ja? Gut, das war's. Ja? Das ist zum Beispiel jetzt haben wir eine Klausuraufgabe, die es so mehr oder minder immer gibt, mal an dem Beispiel von den Zügen durchgenudelt. Ja? Das ist schon mal nicht schlecht. Gibt es dazu noch Fragen zu den Zügen, so wie sie jetzt dastehen und zu dieser Verfeinerung? Also schauen Sie sich es einfach nochmal an. Also die Take-Home-Message ist, Entities sind Relationen, Beziehungen sind auch Relationen, es gibt Verfeinerungen. Das ist eigentlich im Wesentlichen schon die Take-Home-Message. Ja? So, jetzt haben wir aber leider noch eine Viertelstunde. Leider für Sie, weil wir müssen natürlich aus Effizienzgründen noch ein neues Thema anfangen. Hört sich schon wild an. So, jetzt haben wir also, was haben wir denn getan? Wir haben unsere Welt modelliert und wir wissen jetzt Beziehungen und Entitäten. Wir haben also eine schöne Menge an Tabellen, die uns unsere Welt modelliert. So eine Menge von Tabellen ist natürlich ziemlich nutzlos, wenn man nichts damit macht. Und was wollen wir damit machen? Hauptsächlich, wir wollen Anfragen darauf stellen. Ja? Sie erinnern sich an mein Anfangsbeispiel, Zalando. Ja? Sie sind Zalando und haben eine riesen Datenbank. Da stehen Schuhe drin und Kunden und was weiß ich, Kreditkartennummern, alles Mögliche. Und wenn jetzt eine Kundin 10 Schuhe bestellt, dann müssen Sie eine Menge von Anfragen machen. Ja? Und Sie müssen Sachen in die Datenbank reinschreiben und vielleicht andere wieder rauslöschen. Sie müssen was mit den Tabellen machen. Und was Sie machen, ist erstmal Anfragen stellen. Und genauso wie wir sozusagen auf dieser Ebene unsere Welt mathematisiert hatten, ja, wollen wir jetzt erstmal eine mathematische Notationswelt kennenlernen, die uns ermöglicht, diese Anfragen auch zu formulieren. Warum machen wir denn diesen Umweg? Antwort, weil genau wie die mathematische Notation der Relationen es uns sehr anschaulich ermöglicht hat, die Tabellen zu konstruieren, ermöglicht uns die dann sogenannte relationale Algebra sehr leicht zu verstehen, was nachher in SQL mit den Select Statements abgeht. Das ist also hauptsächlich zur Verdeutlichung jetzt, was kommt und zu dem sich klar machen. Und die meisten Leute, weiß ich schon aus den letzten Jahren, finden das irgendwie am Anfang ein bisschen schwierig, aber es lohnt sich wirklich, sich das einfach mal klar zu machen, dann fällt einem das hinterher sehr viel leichter. Also und ich bringe auch, das ist auch schon immer die große Sorge, weil spätestens in 2 Folien kommen ziemlich viele Formeln, ich bringe in der Regel keine allzu heftigen Klausuraufgaben dazu, beziehungsweise typischerweise gar keine. Ja? Gut. Also, was ist die relationale Algebra? Naja, es gibt auf den Relationen gibt es eine Menge von Operatoren, ja? Und diese Operatoren, mit denen können wir uns Anfragen zusammenbauen. Und da gibt es links die minimale Zahl an Operatoren, die ausreicht, um uns alle Anfragen zusammenzubauen. Und das sind einmal die Selektion, da können wir uns jetzt noch nicht viel drunter vorstellen. Projektion, das Kreuzprodukt, das kennen wir schon. Ja, das ist genau das Kreuzprodukt, was wir immer anwenden. Roh ist die Umbenennung, die kennen wir auch schon. Wir können nämlich unseren Spalten, unseren Entitäten andere Namen geben. Und dann gibt es noch 2 Mengenoperatoren, die zusammen einfach die Algebra, die typische Mengenalgebra aufspannen, nämlich Vereinigung und Differenz. Ja? Sie wissen natürlich, es gibt auch den Schnitt. Den Schnitt können Sie aber aus Vereinigung und Differenz zusammenbauen. Das heißt, von den Mengenoperatoren brauchen Sie immer nur 2 und dann können Sie die dritte, mit Vereinigung und Schnitt können Sie nicht die Differenz bauen, die brauchen Sie auf jeden Fall, aber Schnitt würde auch reichen, ja, statt Vereinigung. So. Und dann gibt's natürlich noch hier dieses Zeugs, das schauen wir uns dann im Einzelnen an, das ist einfach nur aus diesen Sachen hier zusammengebaut und dafür gibt's einfach extra Symbole, um die Sache schöner aufschreiben zu können. Also, gehen wir erstmal hin und schauen uns an, was ist Selektion? Ja, Auswahl. Das heißt, dieser Operator klein Sigma, der bildet einfach eine Entity sollten nicht Entity sagen, das kann man für Beziehungsrelationen auch haben. Das heißt, eine Relation auf eine andere ab. Und dabei gibt es hier so ein Selektionsprädikat. Ja? So, was ist ein Prädikat? Dazu wischen wir mal zum ersten Mal. Müssen wir auch wischen. Ich dachte, es gibt immer so einen schönen Bart. sehr schön war in dieser Hinsicht mein alter Analysis-Lehrer, der die Tafel immer irgendwie so gewischt hat. Der hatte so einen Albert Einstein weißen Haarschopf. Das hat uns immer, es war irgendwie, sah irgendwie relativ stylisch aus. So, jetzt haben wir das auch mal gemacht. Tafel gewischt. So. Okay, gut. Also, was ist ein Prädikat? Erstmal, ein Prädikat ist eine logische Formel, die uns Bedingungen spezifiziert, um sagen zu können, welches der vielen Tupel hier wollen wir denn auswählen. Und das steht ja schon da, das heißt Sigma P von E ist die Ergebnisrelation, die daraus besteht, dass ich alle Tupel ausgewählt habe, die diese logische Bedingung erfüllen. Ja? Das heißt also, wenn ich sowas habe wie Sigma und die logische Bedingung ist, Semester muss größer 10 sein, ja gut, dann nehme ich mir hier alle diese Tupel, das heißt alle Zeilen raus, wo Semester größer 10 ist. Das sind zufällig hier die ersten zwei. Das heißt, Xenokrates und Jonas, die sind in meiner Ergebnistabelle drin. Und da sehen wir schon, so ein relationaler Algebra-Operator nimmt eine Tabelle, sei das jetzt eine Entity oder eine Beziehungstabelle, ist völlig wurscht, also eine Relation und gibt als Ergebnis wieder eine Relation aus. Und es kann auch sein, stimmt nicht, es gibt auch Operatoren, die mehrere Relationen nehmen. Wichtig ist nur, es gibt immer eine Ergebnisrelation. Und das ist schon die Antwort auf eine mögliche Frage. Das heißt, wenn ihr Informationsbedarf ist, wer studiert lange, dann ist eigentlich die Antwort eine Tabelle, in der alle Tupel von Studierenden drinstehen, die lange studieren. Das heißt, das ist das, was wir unter Anfragen verstehen. Wir haben eine Menge von Relationen, von Tabellen, zum Beispiel unsere Universitätsdatenbank. Und da wollen wir irgendwas wissen, dann formulieren wir einen Ausdruck in relationaler Algebra, der aus verschiedenen Operatoren aufgebaut ist. Und die Antwort ist unsere Ergebnistabelle, wie jetzt hier im simplen Fall. Jetzt nochmal, was ist ein Prädikat? Ja? Ein Prädikat ist zusammengesetzt aus logischen Operatoren zunächst mal, also und, oder und nicht. Ja? Und die zusammen spannen ja schon die Boolesche Algebra auf. Schauen wir mal, ob wir da irgendwas haben. Ja, genau. Das heißt, was können wir hier haben? Also, wir haben die logischen Operatoren und, oder und nicht. Wir haben Attributnamen der Argumentrelation. Wir haben Konstanten und wir haben in unserem Fall Vergleichsoperatoren. Ja? Das ist also das, aus dem Prädikate aufgebaut sind. Und wenn wir das jetzt hier schon mal sehen, Semester ist ein Attributname. Das ist eine Konstante, das ist ein Vergleichsoperator und logische Operatoren haben wir hier nicht. Ja? Wir könnten natürlich auch sowas haben, so einen komplexeren Ausdruck, der da lauten würde, Semester größer 10. Ja? Und was haben wir hier noch? Name gleich Xenokrates, ja, dann hätte die Antworttabelle logischerweise nur eine einzige Zeile. Ja? Und da haben wir schon ein Oder, ein Und. Wenn wir jetzt hier ein Oder hinschreiben würden, ja, wie viele Zeilen hätte dann die Antworttabelle? Ja, die gleichen wie da, ja, weil die erste sozusagen die zweite Bedingung einfach überflüssig macht. Ja, ich könnte jetzt aber auch hier was hinschreiben wie oder Name gleich Carnap. Ja, wie viele Zeilen hätte dann die Antworttabelle? 3. Ja, auch klar. Ja, und auf diese Weise kann sich das also zusammenbauen. Gut, das ist es. Ja? Und was man macht ist, dieses Prädikat wird auf allen Zeilen der Argumentrelation überprüft und die, die das Prädikat erfüllen, die kommen in die Antwort. Töpfchen, Kröpfchen, Hepp, Hopp oder Top. Ja? Einfach so. Projektion. Ja? Projektion wird mit so einem großen Pi, können auch ein kleines Pi nehmen, ist eigentlich wurscht, mit einem großen Pi dargestellt. Auch hier, das ist wieder eine Abbildung von einer Relation auf eine andere. Und das ist einfach, Sie wählen eine Teilmenge der Attribute aus. Das heißt, Sie haben jetzt hier in Professoren 4 Spalten, also 4 Attribute, und mit der Projektion können Sie jede Teilmenge davon auswählen. Die ersten 3, das erste und das zweite, nur den Rang, was auch immer Sie wollen. Also hier zum Beispiel Pi Rang projiziert halt nur hier die Spalte aus. Ist eigentlich ganz simpel, da passiert nicht viel. Ja, ist so eine Art Auswahl von Spalten. Kartesisches Produkt ist auch simpel. Das heißt, wir hatten ja das kartesische Produkt bei Beziehungen zum Beispiel von Entities oder bei Entities von Attributen. Wenn Sie jetzt 2 ganze Tabellen nehmen, ja, also 2 Relationen, da können Sie auch wieder das kartesische Produkt bilden. Das ist dann das Gleiche. Wenn jetzt hier zum Beispiel haben wir eine Entity-Tabelle und eine Beziehungstabelle, ist aber eigentlich wurscht. Die haben jedenfalls Spalten und nachher im Ergebnis tauchen alle Spalten einfach wieder auf. Und zwar jetzt wiederum alle Kombinationen, die denkbar sind. Ja? Das heißt, vorher war ja unsere Relation immer ein Teilprodukt hier des kartesischen, Teilmenge des kartesischen Produkts. Hier müssen wir jetzt wirklich jedes mit jedem in Beziehung setzen. Ja? Das ist halt das Wesen des kartesischen Produkts. Also, diese Zeile mit dieser Zeile. Sokrates 26, 120, 5001, dann die nächste 27, 55, 5001 bis zur letzten 25, 50, 22. Dann gehen Sie den nächsten hier durch den Russell und nudeln mit dem Russell auch wieder alle durch, die in Höhern sind und so weiter, bis Sie ganz am Schluss den Kant mit der letzten Zeile hier auch drin haben. Ja? Das Problem steht schon da, ist natürlich multiplikativ riesig. Das heißt, wenn Sie 1000 Professoren haben und in Höheren sind 5000 Einträge drin, ja, dann haben Sie nachher 5 Millionen Einträge im Kreuzprodukt. Oder hier in dem Fall 7 Professoren mal 12 Einträge in Höheren, gibt halt 7 mal 12 ist 84. Ja. Das ist also ein Problem. Das heißt, was eigentlich besser ist, ist, wenn Sie sich zu dem jeweiligen Prof hier nur diejenigen Vorlesungen nachher in Ihr Ergebnis reinschreiben, die auch dieser Prof auch wirklich liest. Und das heißt, Sie nehmen also von der einen Tabelle das, was in der anderen dazu passt. Und diese Operation heißt Join, die werden wir uns nächste Woche anschauen. Ja? Gut. Schema haben wir schon gesagt, das ist die Menge aller Attribute. Das heißt, Schema von Professoren ist einfach, diese Aufzählung haben wir schon gehabt. Ja? Dann gibt es noch diese Punktnotation. Das heißt, die Punktnotation gibt einfach den qualifizierten Namen des Attributs in der Relation an. Das heißt, wenn wir Assistenten haben, die Personalnummern haben und Professoren, die Personalnummern haben, dann dürfen wir natürlich hier im Kreuzprodukt beispielsweise nicht einfach nur Personere und hier Personere hinschreiben. Vorhin bei den Zügen haben wir es einfach umbenannt, ja. Also Start und was war es, glaube ich, irgendwo bei Bundesland. Irgendwo haben wir mal was umbenannt. Ja? Und wir können es umbenennen, dafür gibt es auch einen Operator. Wir können aber auch mit diesem Punkt einfach die qualifizierten Namen angeben. Das heißt, Sie geben in dem kartesischen Produkt über den Punkt noch die Ursprungstabelle an, aus der es gekommen ist. So einfach ist es. So, an der Stelle werden wir damit erstmal aufhören. Damit machen wir dann nächsten Freitag weiter. Aber wir müssen natürlich jetzt noch eine Frage klären, wie Sie alle... Wie Sie alle wissen, ist nächster Freitag ja der Brückentag, ja? Und es gibt noch einen weiteren Brückentag. Jetzt müssen wir uns aussuchen. Ich habe ja gesagt, einen der Brückentage als Kompromiss, in den letzten Jahren war das immer so, einen der Brückentage mache ich nur eine Aufzeichnung und beim anderen komme ich persönlich her. Ja? Also müssen Sie sich jetzt entscheiden, wollen Sie, jetzt fragen wir sozusagen, wann soll der sein, wo ich persönlich komme, dieser schon nächste Woche oder der Brückentag, der dann erst im Juni kommt. Also wer ist für den Tag nächste Woche, dass ich persönlich kommen soll? Hände hoch. Wer ist für den Tag im Juni? Hände hoch. Das ist die Minderheit, ja? Oder? Wir sind ungefähr gleich. Was mache ich jetzt draus? Man könnte sie zählen. Bitte was? Gut, ich komme nächste Woche und im Juni machen wir dann nur Aufzeichnung. Ja, also nächste Woche Freitag ist wieder was hier, ja. Wer natürlich nicht kommen will, kann sich trotzdem nur die Aufzeichnung anhören. Ja, gut. Weil die gibt's ja sowieso. Also, bis nächste Woche. Tschüsschen.